Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Heute mit Stefanie Gebert. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Bill und Melinda Gates, Ehe aus nach 27 Jahren. Die Gottschalks, also Thomas und Thea, haben sich getrennt nach 42 Ehejahren. Das sind mal zwei prominente Beispiele. Und meine Gesprächsgäste heute in der Lebenszeit wissen, immer mehr Paare, die schon Jahrzehnte zusammen sind, ziehen den Schlussstrich, egal ob jetzt im Rampenlicht oder nicht. Und auch in der Statistik zeigt sich, in Deutschland werden immer mehr Ehen geschieden, die schon 20 Jahre oder länger bestehen. Der Anteil liegt inzwischen bei rund 18% aller Scheidungen. Also, Trennungen im Alter sind längst keine Seltenheit mehr. Darüber wollen wir reden, gerne auch mit Ihnen. Haben Sie sich nach langen Jahren der Beziehung getrennt? Was waren da die Gründe oder der Auslöser? Wie ist diese Trennung abgelaufen? Im großen Streit oder nach langem stillen Leiden? Wie hat das Umfeld reagiert? Wie haben Freunde, Nachbarn, Kinder oder Enkelkinder? Was haben die gesagt? Und es gibt einen Unterschied, ob man sich mit 40 Jahren trennt oder mit 70? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de und geben Sie uns gerne da auch Ihre Telefonnummer an, damit wir Sie mit Ihren Erfahrungen und Ihrem Blick auf dieses Thema mit in die Sendung nehmen können. Oder Sie rufen uns an 00800 4464 4464. Ich wiederhole das nochmal. 00800 4464 4464. Späte Trennung, wenn die Liebe im Alter endet. Das ist ein Thema, Entschuldigung, mit dem sich meine Gäste auch viel beschäftigt haben. Dazu gehört Dorothee Döring. Sie ist Konfliktberaterin und Buchautorin. Ich sage herzlich willkommen hier bei uns in Köln im Studio, Frau Döring.
Dankeschön.
Gehen wir gleich mal mitten rein mit dieser ersten Frage. Also macht es einen Unterschied, ob ich mich mit 40 trenne oder mit 70?
Ja, es macht einen deutlichen Unterschied. Denn mit 40 ist man noch fast in der Lebensmitte. Mit 70 weiß man ja nicht, wie lange die Zeit noch reicht. Die Lebenszeit ist ja sehr unterschiedlich. Selbst wenn man von der statistischen Lebenserwartung ausgeht, hat man deutlich weniger Jahre noch, für die man sich neu orientieren kann. Also man hat schon mit 70 weniger Möglichkeiten als mit 40.
Mhm. Also die Neuorientierung ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Warum gehen Menschen trotzdem dann diesen Weg?
Ja, man fragt sich immer, wenn man 70 ist und man hat vielleicht schon goldene Hochzeit gefeiert, eventuell, warum muss es dann noch sein, sich zu trennen? Es hat auch damit zu tun, dass Menschen sich im Verlaufe ihres Älterwerdens verändern, in der Persönlichkeit. Und dazu kommen ja oft auch persönlichkeitsverändernde Erkrankungen. Das muss man dann auch aushalten können. Und meistens ist es ja so, dass man ja selbst vielleicht auch sich über viele, viele Jahre zurückgenommen hat für die Kinder, für den Partner, für die Schwiegereltern, für die eigenen Eltern. Und irgendwann kommt vielleicht der Zeitpunkt, wo man sich fragt, und wo bleibe ich? Dass ganz normale Tendenzen erkennbar werden, ja, dass ich Defizite habe und dass ich noch irgendetwas, bevor mein Leben endet, etwas verändern möchte.
Und über diese Gründe der Trennung werden wir sicherlich auch im Laufe der Sendung noch ein bisschen intensiver sprechen, denn die sind ja mannigfaltig. Es ist ja ein Phänomen, ne, dass in Deutschland immer weniger Scheidungen insgesamt da sind, aber der Anteil derer, die sich nach 25 Jahren oder mehr scheiden lassen, der steigt. Im Jahr 2022, um mal so eine Zahl zu nennen, waren das in absoluten Zahlen rund 24.300 Ehen. Wie erklären Sie sich das, dass dieser Anteil steigt?
Bei diesem Anteil, der statistisch erfasst ist, sind ja noch nicht mal enthalten die Trennungen von Lebenspartnerschaften. Die kommen ja auch noch dazu. Also dass es steigt, hat auch damit zu tun, dass die Frauen, die jetzt betroffen sind, meistens sind es ja die Frauen, die dann die Trennung einreichen. Es ist tatsächlich so, dass diese Frauen ja mal im Gegensatz zu der Generation davor alle einen Beruf hatten. Das heißt ein eigenes Einkommen, eine eigene Existenz, eine eigene Sicherheit. Und die sind eben nicht mehr finanziell abhängig. Und diese finanzielle Freiheit ermöglicht es auch Frauen jenseits der 50, der 60 oder der 70 zu sagen, ich starte nochmal neu durch.
Mhm. Robert Hofmann ist auch bei uns im Studio. Schönen guten Morgen, hallo.
Ja, guten Morgen.
Herr Hofmann, Sie haben sich vor 4 Jahren scheiden lassen, nach 12 Jahren Ehe, wenn ich da richtig informiert bin. Und das war für Sie so ein einschneidendes Erlebnis, dass Sie sich eine Selbsthilfegruppe gesucht haben. Inzwischen moderieren Sie die auch. Die nennt sich Aus der Traum und ist in Bonn, trifft sich in Bonn. Tauchen da auch vermehrt Menschen auf, deren Ehe nach vielleicht der Silber wenn eine Hochzeit oder so geschieden wird?
Ja, Also es geht los bei einer Beziehung, die vielleicht jetzt mal ein Jahr dauert, wobei man sich fragen kann, ist das überhaupt eine Beziehung? Wir haben aber auch sehr viele Kollegen, Kolleginnen, die kurz vor dem Marathon sind, also Zieleinlauf 42 Jahre und sich vorher dann getrennt haben.
Und die tauchen bei Ihnen auf. Wie finden die Sie denn?
Man findet uns ein Selbsthilfenetzwerk, der Paritätische Bonn, oder ja, googeln.
Okay, also im Internet nachschauen. Jetzt haben wir gerade schon gehört, es sind vor allem die Frauen, die diese Entscheidung zu so später Zeit dann treffen. Heißt das bei Ihnen, sind eher die Frauen, die sich getrennt haben, oder eher die Männer? Wer kommt in die Selbsthilfegruppe?
In der Selbsthilfegruppe sind tatsächlich ein bisschen mehr Frauen anzutreffen und das Empfinden, dass sich tendenziell die Frauen auch trennen, kann ich bestätigen. Männer tun sich mit Selbsthilfegruppen ziemlich schwer.
Also mit der Trennung tun sie sich sozusagen schwer und auch mit dem Besuch der Hilfegruppe.
Ja, mit der Notwendigkeit, sich Hilfe zu holen.
Jetzt mit dem Hintergrund Ihrer persönlichen Erfahrung und auch den Eindrücken der anderen Betroffenen, mit denen Sie sich da treffen, ist eine späte Trennung nach Jahrzehnten der Ehe sowas dramatischer, als wenn der Bruch früher da ist? Und wenn ja, warum?
Ja, es ist eine sehr gute Frage. Mit Sicherheit gibt es mannigfaltige Gründe. Die Flexibilität ist natürlich nicht mehr so gegeben im Alter, wie als wenn man jung ist. Mit Sicherheit spielt auch eine große Rolle der Lebensstandard, der Komfort, den man bis dato erreicht hat, den möchte man halt nicht mehr aufgeben. Weil man weiß, okay, ich müsse mich dann selber versorgen, ich müsse mit deutlich weniger Geld zurechtkommen und ja, trenne ich mich dann oder trenne ich mich dann nicht?
Ich würde ganz gerne nochmal auf Ihre persönliche Geschichte kurz zu sprechen kommen. Welches Gefühl stand für Sie denn im Vordergrund, als die Trennung dann vor der Tür stand?
Oh, das Gefühl war, das war übel. Das war wie vom D-Zug überrollt zu werden und zwar jeden Tag aufs Neue. Das ist, war furchtbar. Eine absolute Halt und Orientierungslosigkeit.
Das heißt auch, es kam für Sie aus heiterem Himmel, als Ihre Frau sich von Ihnen trennen wollte?
Aus der damaligen Sicht ja. In der Retroperspektive weiß ich, okay, es gab schon Anzeichen, die man hätte deuten können.
Und was vermuten Sie, warum Sie bis dato diese Anzeichen nicht gesehen haben?
Ja, man muss in der Ehe oder nicht alles ernst nehmen, also nicht alles auf die Goldwaage legen und so weiter. Dann muss immer ein bisschen abwägen.
In diesem Zusammenhang würde ich ganz gerne noch Frau Dr. Gisela Hilgefort mit in die Runde nehmen als Dritte im Bunde. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und arbeitet bei der nichtstaatlichen Beratungsstelle Pro Familia in Mainz. Schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Wir haben es gerade gehört, dieses Unvorbereitete. Wie konnte das passieren? Die große Frage. Kommt es häufiger vor, dass eine Seite so völlig unvorbereitet ist und diese großen Fragezeichen im Kopf hat und während die andere Seite da klarer ist und eine Trennung vor Augen hat?
Das kommt sicherlich öfter vor. Es gibt aber auch häufig die Situation, dass die Frau oder der Mann, die sich überlegen, sich zu trennen, weil ihre Unzufriedenheit über die Zeit zu groß geworden ist, schon Versuche machen, das zu besprechen mit dem Partner oder der Partnerin, vorschlagen, sich Hilfe zu holen, aber dass dann halt nicht entsprechend reagiert wird. Also das, es gibt meistens schon Anzeichen, oder wie der Herr Hoffmann das jetzt auch beschrieben hat, so im Rückblick ist man irgendwie immer schlauer und denkt sich, ja, da hätte man vielleicht schon drauf eingehen können. Aber daher kommt es halt immer wieder vor, dass es einen Partner oder eine Partnerin relativ unvorbereitet trifft. Und das ist natürlich dann schlimm.
Aber die Kommunikationsversuche hat es dann meistens vorher schon gegeben?
Also so wie wir das mitbekommen in der Beratung, hat es die fast immer gegeben, ja.
Und in welcher Form dann?
Ja, dieser typische Vorschlag, wir müssen mal über unsere Beziehung sprechen, was ja auch bei vielen Leuten eher so ja, Unwillen oder Panik auslöst. Aber es ist dann schon auch wichtig, wenn man merkt, es läuft immer wieder schief oder über eine lange Zeit schief oder der Streit eskaliert immer mehr, es gibt immer mehr Verletzungen, dass man dann auch wirklich sagt, so kann das nicht weitergehen, sonst wird es irgendwann so sein, dass wir nicht mehr zusammen sind.
Jetzt haben wir gerade schon den Herrn Hoffmann gehört, der erzählt hat, wie sehr er sich ja überrumpelt gefühlt hat. Er hat gesagt, wie vom D-Zug überfahren und das über mehrere Tage hinweg. Derjenige, der verlässt, vollzieht diese Trennung ja meist aufgrund einer bewussten und überlegten, Sie haben es gerade gesagt, mit mehreren Versuchen vielleicht auch schon der Kommunikation überlegten Entscheidung. Trotzdem kann es auch für diesen Teil durchaus ja schmerzhaft sein und einen Bedarf, sich da Hilfe zu holen beziehungsweise aufzuarbeiten.
Ja, es ist immer so, vor allen Dingen, wenn man lange zusammen war, dann reißt man ja wirklich viel auseinander. Das muss man sich schon auch fast vorstellen wie körperliche Schmerzen dann. Ja, also man reißt etwas auseinander, was lange Zeit zusammen war, wo es viele Gemeinsamkeiten gibt, viele Erinnerungen, Lebensgewohnheiten. Und das ist auch für denjenigen oder diejenigen, die gesagt haben, ich mache jetzt den Schritt und gehe aus dieser Beziehung, weil unterm Strich für mich das mehr Negative Erlebnisse bringt als positive, auch sehr schmerzhaft. Und man hat natürlich auch ein schlechtes Gewissen. Also jemanden, vor allen Dingen, wenn noch sowas wie Krankheiten oder da hinzukommen, hat man natürlich sehr, sehr große Bedenken, auch jemanden allein zu lassen.
Sind das auch so Fragen beziehungsweise Gedanken, mit denen Menschen zu Ihnen in die Selbsthilfegruppe kommen, Herr Hoffmann?
Auf jeden Fall. Also Krankheiten sind eine ganz große Belastungsprobe für jede Beziehung. Es gibt natürlich die beiden Seiten. Also einmal, dass man, wenn der Partner krank ist, dass man sich verantwortlich fühlt. Es gibt aber auch tatsächlich den Effekt, dass die Anziehung ganz gewaltig drunter leidet, wenn einer resignative Schwäche zeigt. Das ist dann teilweise abstoßend.
Und kommen auch Menschen tatsächlich zu Ihnen in die Selbsthilfegruppe, die der Part sind, der aktive Part sozusagen, der die Trennung vollzieht?
Ja, das ist der kleinere Teil der Kollegen, Kolleginnen, aber auch, ja, die machen dieselben Prozesse durch.
Und ist das dann nicht ein interessanter Austausch sozusagen zwischen der einen und der anderen, an dem einen und den anderen Part bei Ihnen, könnte ich mir vorstellen, dass die in die Diskussion kommen?
Genau, diese Plattform, die bieten wir, dass wir sagen, wir beleuchten uns das ganze Thema Trennung von allen Seiten, von der männlichen Perspektive, von der weiblichen Perspektive, vom aktiven Part und auch vom Part, der dann überrumpelt worden ist letztendlich.
Wir haben gerade schon gesagt, dass es ja durchaus bemerkenswert ist, dass bei späten Trennungen eher Frauen den Schlussstrich ziehen. Frau Hilgefort, ist das nur bei späten Trennungen der Fall oder kann man das generell sagen?
Also statistisch ist es so, dass die Trennungen etwas häufiger von Frauen ausgehen. Man vermutet, dass das daran liegt, dass in Ehen oder auch in nicht-ehelichen Partnerschaften, vor allen Dingen wenn Kinder da sind, Frauen mehr in die traditionellen Rollen gedrängt werden, beziehungsweise mehr darunter leiden, dass sie die Hauptverantwortung oft haben für Kindererziehung und Haushalt und deswegen auch unzufriedener mit der Situation ist. Also man kann so ganz grob sagen, dass Männer von Ehen profitieren und Frauen eher viel einzahlen müssen.
Wir machen hier so eine klare Trennung von Männern und Frauen. Wie sieht das denn aus bei homosexuellen Beziehungen?
Das kann man auch bei Männern und Frauen, das ist jetzt wirklich halt schablonenhaft, nicht immer so sagen.
Nicht generalisieren.
Ja, bei homosexuellen Beziehungen gibt es genau dieselben Probleme wie auch bei heterosexuellen Beziehungen. Und vor allen Dingen, wenn Kinder da sind, ist es ja auch von der deutschen Situation her, von der Gesetzgebung, von der Arbeit, vom Arbeitsmarkt und der Kinderbetreuungslage so, dass einer meistens weniger arbeiten muss. Und diejenige oder derjenige, der sich dann dafür entscheidet, auf Dauer damit unzufrieden sein kann.
Und dann ist vielleicht auch der Auszug der Kinder, wenn das dann so ein klarer Umbruch ist, Frau Döring, wenn die Kinder gehen, dann vielleicht auch sowas wie ein Auslöser für eine späte Trennung oder sowas wie der Renteneintritt. Da gibt es ja so eine Art Triggerpunkte,
ja,
würde ich sagen.
Da gibt es diese Umbruchssituation, das ist in der Tat so, dass die Menschen sich dann nochmal neu orientieren. Was mache ich nur mit dem Rest meines Lebens, heißt die Frage. Und es ist tatsächlich so, man hat ja vielleicht vorher Rücksicht genommen auf die Kinder, man wollte den Kindern vielleicht das zu Hause erhalten und hat vielleicht deswegen durchgehalten und dann fragt man sich am Ende, hallo, jetzt ist die Zeit für mich. Jetzt möchte ich eigentlich meine Unzufriedenheit beenden und ich möchte nicht dauernd immer nur Rücksicht nehmen auf andere, sondern ich möchte eben auch meine Gefühle ausleben können, meine Ziele durchsetzen können und ich möchte im Grunde in einem Umfeld leben, in dem ich wertgeschätzt werde.
Ich glaube, das ist ein ganz gutes Stichwort für eine Hörerrückmeldung, die wir schon bekommen worden. Trudi aus dem Appenzeller Land, also aus der Schweiz, hat uns erreicht. Sie ist 38, schreibt sie, und nach 40 Jahren Ehe habe sie die Scheidung eingereicht. Sie war als hochsensible Frau mit einem Narzissten, wie sie schreibt, verheiratet und schreibt weiter, wer hatte wohl immer eine 2 auf dem Rücken? Jetzt bin ich bei meinen Hunden und den 2 Katzen die Nummer 1. Soweit die Nachricht hat uns erreicht aus dem Appenzeller Land. Das heißt Wertschätzung und dieses Arbeiten an der Beziehung, aneinander dranbleiben. Das ist ein durchaus wichtiger Faktor, gerade bei späten Trennungen.
Ja, in der Tat. Man hat das vielleicht auch, man merkt das immer dann, wenn eine Beziehung in eine kritische Situation kommt, dass man eigentlich Beziehungsarbeit vernachlässigt hat. Denn es ist tatsächlich so, eine Beziehung läuft nicht automatisch gut. Man kann sich auch voneinander entfremden, wenn man praktisch keine Beziehungsarbeit macht, wenn man nichts mehr vom anderen erfährt, wenn man nicht mehr weiß, wie er sich fühlt, was ihm wichtig ist und so weiter. Und dieser Austausch, der muss gegeben sein. Und das ist im Moment bei vielen Paaren eher Manko.
Was heißt denn Beziehungsarbeit? Ich erinnere mich, dass meine Mutter das zu mir gesagt hat, als ich Teenagerin war, und ich habe es nicht verstanden. Inzwischen weiß ich ein bisschen mehr, was ich darunter zu verstehen hätte, aber sagen Sie nochmal, was heißt das?
Beziehungsarbeit heißt, dass man sich mindestens mal einmal in der Woche eine Stunde oder vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit füreinander nimmt, dass man das Telefon abschaltet, dass man nicht aufs Handy schaut, dass man sich vielleicht beim Gläschen Wein gemütlich auseinandersetzt und zwar beredet, was nicht was im Haushalt erledigt werden muss, sondern wie fühle ich mich, was hat mich gefreut, wo habe ich mich geärgert, was hat mich enttäuscht, was wünsche ich mir, um praktisch also den anderen in seinem in der Emotionalität zu erfassen.
Ich würde ganz gerne an dieser Stelle Frau Xedel, ich glaube, das ist ein österreichischer Name, aus Duisburg erreicht sie uns aber, mit in die Runde nehmen. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind 91 Jahre alt, wie ich hier lese, und Sie haben sich nach langer Zeit von Ihrem Mann getrennt. Hatten Sie dieses Gespräch, von dem Frau Döring gerade sprach, haben Sie diese Art Gespräch pflegen können in Ihrer Beziehung?
Nein, natürlich nicht. Ich war ja, das war in den 50er Jahren, ich habe 1954 das erste Mal geheiratet und da sprach man über seine Gefühle nicht.
Das heißt, auch Sie haben nicht darüber gesprochen oder nur Ihr Mann nicht?
Nee, beide nicht.
Warum haben Sie sich damals getrennt? Können Sie das kurz erzählen?
Ja, es war langweilig geworden sozusagen und ich hatte Interessen, die ich alleine wohl nicht wahrgenommen habe. Das war also, wenn man von Schuld sprechen kann, auch meine Schuld. Ich liebte Musik und habe ein bisschen Klavier gespielt, aber bin auf der Stelle getreten immer damit und mein Mann schlief dann ein und meine Kinder sangen noch nicht mal bei den Weihnachtsliedern mit und habe ich das dann verkauft und dann kam die in einem Urlaub mal mit die Gelegenheit mit zu segeln und das fand ich so toll, das habe ich nie vergessen und dann lernte ich einen Mann, der war in klassischer Musikfirma. Und ich hatte ein Segelboot und da konnte ich mit segeln und da habe ich dann alles andere vergessen.
Und alles andere heißt, Sie haben Ihren Mann mit den Kindern verlassen? Oder?
Ja, wir wohnen in meinem Elternhaus, das habe ich alles zurückgelassen und bin dann zu diesem Mann gezogen, ja.
Und diese Trennung, Sie haben gerade auch von Schuldgefühlen, glaube ich, gesprochen. Ist Ihnen das schwer gefallen, diesen Schritt zu gehen?
Ja, natürlich. Das macht man nicht leichtsinnig. Ich hatte 2 halb erwachsene Kinder. Und da habe ich mir wohl damals immer gesagt, also wenn die noch klein gewesen wären, dann wäre ich das, aber hätte ich das diesen Schritt nicht getan, auf keinen Fall. Aber die waren halb erwachsen, Schule fast zu Ende, Lehre fing dann an und dann hab mir dann mein neuer Mann zugeredet, guck mal, die gehen doch sowieso bald aus dem Haus und dann hängst du da weiter, wo du immer gerne weg wolltest. So ist das dann gelaufen.
Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrung mit uns geteilt haben, Frau Xedel. Und Frau Hilgefort würde ich ganz gern fragen, das ist ja eine Beschreibung, das Erste, was wir gerade gehört haben, ist Langeweile und so eine Art Gleichgültigkeit, die über die Jahre offensichtlich da in der Beziehung Einzug gehalten haben. Auch etwas, was typisch vielleicht ist?
Also in die Pro Familia kommen ja vor allen Dingen junge Paare in der Zeit der Familiengründung und da ist nichts mit Langeweile. aber viele von denen kommen dann später wieder, wenn so typische Umbrüche stattfinden, die Sie vorhin auch schon als Thema hatten, wie die Kinder gehen aus dem Haus oder einer geht in Rente. Und deswegen haben wir halt auch mit dem Thema späte Trennung zu tun. Diese Langeweile, ich denke mal so der Hauptgrund, warum Partnerschaften auseinandergehen, ist, dass Menschen die emotionale Verbindung zueinander verlieren. Dass der andere wird so ja wie so ein WG-Partner, mit dem ich irgendwie den Alltag organisiere, aber so diese gefühlsmäßige emotionale Verbindung zu dem anderen, dass diese über den Lauf der Zeit abnimmt, wenn man das nicht pflegt. Und das kann man zum Beispiel mit so Gesprächen tun, wie Frau Döring das vorhin geschildert hat. Wobei ich finde, Beziehungsarbeit klingt immer so abschreckend. Also Man arbeitet schon den ganzen Tag und dann hat man noch die Hausarbeit und dann noch Beziehungsarbeit. Also man kann das ja auch so sehen, dass das was Schönes ist, wenn man sich einmal in der Woche verabredet, seine Gedanken und Gefühle miteinander zu teilen, dass man auch neugierig darauf ist, wie es dem anderen gerade geht und dass es ein schönes Ereignis in der Woche ist.
Herr Hoffmann, Sie hatten sich gerade gemeldet, genau zu diesem Thema in Gespräch bleiben und emotionale Bindung. Warum?
Ich kann da zustimmen, dass gute Kommunikation wichtig ist, offene Kommunikation auf gar keinen Fall. Aber der Punkt, der mich gerade getriggert hat, weshalb geht die emotionale Bindung verloren? Ich bezweifle, dass das aufgrund von Gesprächen erhalten werden kann, sondern da gehört mehr dazu, wie zum Beispiel die Intimität, Sex, das Kuscheln, die Hormonausschüttung, die sind ganz wichtig für das Zusammenleben, für die emotionale Bindung. Mhm.
Weil auch Bindungshormone dann ausgeschüttet werden, genau. Das meinen Sie gerade. Frau Döring.
Ja, ich wollte das nochmal korrigieren. Beziehungsarbeit habe ich gesagt, aber man könnte es natürlich auch Beziehungspflege nennen.
Ja.
Ist letzten Endes das Gleiche, hört sich nur besser an.
Ja, ja. Je nachdem, wie man es framed und wie man den Begriff jeweils versteht. Was sagen Sie denn zu dem, was Frau Herr Hoffmann da gerade sagt? Wie wichtig das tatsächlich ist, auch körperliche Nähe.
Auch ein wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt. Und ich muss dazu sagen, dass ich aber von vielen Frauen höre, die jenseits der 50 oder 60 sind, dass das eben dann mit der Intimität vielleicht nicht mehr für sie so wichtig ist, als sich seelisch zu verstehen. Mhm. Also das höre ich immer häufiger, dass also eigentlich das, was vielleicht für Männer wichtig ist, dieser sexuelle Austausch, für Frauen in dem Alter vielleicht etwas weniger wird.
Mhm. Frau Hilgefort, wir hatten gerade es von den jungen Erwachsenen, die sich dann erstmal nicht mit Langeweile beschäftigen, wenn sie Familie gründen. Auch da ist ja die Frage von, wo ist denn überhaupt Platz noch bei all dem Alltag, den wir hier erledigen müssen, zum Beispiel für körperliche Nähe?
Das muss man sich tatsächlich organisieren. Also vielleicht mit Babysitter oder dass jemand aus der Familie regelmäßig kommt. Weil wenn man sich nicht drum kümmert, dann steht man irgendwann, wenn die Kinder aus dem Haus gehen und es schief läuft, da, dass man sich nichts mehr zu sagen hat und keine Verbindung mehr da ist.
Vielen Dank bis hierhin erstmal. Wir sprechen gleich weiter. Warum zerbrechen so viele jahrzehntelange Partnerschaften? Und wir holen uns gleich auch nochmal wissenschaftliche Expertise dazu. Und wenn Sie mitsprechen möchten, 00800 4464 4464, das ist unsere Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Späte Trennung, wenn die Liebe im Alter endet. Das ist das Thema heute in der Lebenszeit. Willkommen zurück zu dieser Sendung und uns würde interessieren, was ist Ihre Erfahrung mit einem Beziehungsaus in späten Jahren? Wie reagiert das Umfeld? Was sagen zum Beispiel Freunde, Kinder oder Enkel? Wie ist es Ihnen mit dieser Trennung so spät ergangen? Rufen Sie uns an 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, dann können wir Sie nämlich zurückrufen und Sie mit in diese Runde holen. Unsere Mailadresse lautet lebenszeit@deutschlandfunk.de und unter diese Adresse erreicht hat uns schon Herr Jesse aus Hamburg und er schreibt, auch in einer Gemeinschaft gibt es Veränderungen, können Trennungen geschehen, wenn Wege sich trennen. Das ist kein Verbrechen, es steht nicht unter Strafe und ist einfach Bestandteil von Leben. Und auch Frau Fielitz aus Berlin hat uns über die Mailadresse erreicht und sie schreibt, nie wird jemand so sein, wie man ihn gerne hätte haben wollen. Man muss tolerant sein und höflich miteinander umgehen. Das knüpft ein bisschen an das an, was wir gerade schon vor den Nachrichten besprochen haben. Und wissenschaftlich mit dem Thema späte Scheidung, wir hören Sie gerade schon husten, glaube ich, beschäftigt, hat sich Professorin Inken Lind. Sie ist Psychotherapeutin an der TH Köln. Ich grüße Sie, hallo.
Ja, guten Tag.
Jetzt haben wir schon so einiges gehört in der Sendung und würden das gerne auch nochmal wissenschaftlich ein bisschen einordnen. Es hat sich ja offenbar ein bisschen was gedreht. Es gibt mehr Scheidungen nach Jahrzehnten der Ehe und meist gehen die Trennungen von den Frauen aus, weil sie, so haben wir es gehört, selbstbewusster geworden sind und selbstständiger. Das heißt, diese Entwicklung muss auch vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderung sozusagen vor dieser Folie gesehen werden.
Das muss auf jeden Fall vor dieser Folie gesehen werden. Und es ist natürlich auch die Frage, wie muss es dann da auch unbedingt bewertet werden? Ist es eine unbedingt negativ zu bewertende Entwicklung, dass nicht zufriedenstellende Beziehungen tatsächlich auch aufgrund größerer ökonomischer Unabhängigkeit dann aufgelöst werden können? Also wir sehen das ja sozusagen das Phänomen auch sehr stark unter einer Defizitperspektive. Es ist ja nicht zwingend so, dass die Entwicklung nach einer Trennung, nach langjährigen Ehe eine ungünstige sein muss, sondern im Gegenteil, wir sehen, dass die Mehrheit der Spätgeschiedenen tatsächlich die Trennung gut bewältigt. Mhm. Und nur eine Minderheit tatsächlich nicht.
Aha, gut bewältigt, also nochmal einen Neuanfang sozusagen schafft.
Eine Trennung nach langjähriger Ehe ist immer ein krisenhaftes Geschehen. Und wir können jetzt vielleicht auch nochmal über die Gründe sprechen. Wir können auch nochmal darüber sprechen, dass ja die Mehrheit der Ehen, die jetzt in den 80er Jahren geschlossen wurden, doch auch sozusagen stabil bleibt im Sinne von nicht geschieden. Aber sozusagen, wenn wir sagen, eine Trennung ist ein krisenhaftes Geschehen, dann ist ja in jedem kritischen Lebensereignis die Chance auch drin zu einer positiven Entwicklung. Mhm. Und wir haben natürlich sozusagen da unterschiedliche Verlaufsformen, wie Trennung bewältigt wird nach langjähriger Ehe.
Ich würde aber jetzt gerne noch mal kurz auf diese gesellschaftliche Einordnung und auch die Frage, diese späten Scheidungen und die steigenden Fälle haben ja auch mit einer Altersstruktur, die wir heute haben, zu tun.
Das ist auf jeden Fall so. Wir haben natürlich eine sehr lange Lebenserwartung heutzutage im Vergleich zu vorangegangenen Generationen. Wir haben gleichzeitig auch sozusagen starke Individualisierungstendenzen gehabt innerhalb der letzten 50, 60 Jahre. Nochmal deutlicher, die auch zeigen, das eigene Lebensglück ist auch kein Schicksal, sondern wird als selbstverantwortlich wahrgenommen. Und das spielt eine Rolle auch bei den Entscheidungen. Auch bei Scheidungen nach langjähriger Ehe zu sagen, was kommt jetzt eigentlich noch für mich? Angesichts der Tatsache, dass das Leben endlich ist und das natürlich ab dem mittleren Lebensalter stärker ins Bewusstsein gerät. Wir haben sozusagen eine Delle der Lebenszufriedenheit in mittleren Jahren insgesamt für alle Personen. Und die Frage, wie wird die weitere Biografie beurteilt, wird stärker vom Ende her nachgedacht. Also was soll noch kommen für mich? Und tatsächlich ist dann eine Reaktionsform bei einer geringen Partnerschaftszufriedenheit, die übrigens für beide Partner ja sehr unterschiedlich sein kann, dann zu sagen, ich beende dies, auch vielleicht nachdem aktive Familienphase gut bewältigt wurde als Paar, ich beende dies und fange nochmal sozusagen einen neuen Lebensabschnitt an. Mhm. Was oft, aber nicht immer, auch eine neue Beziehung bedeuten muss.
Jetzt haben Sie gerade schon die Unterschiedlichkeit angesprochen, da würde ich gerne nochmal hin. Die subjektive Wahrnehmung der Ehe liege bei Partnern häufig weit auseinander, so habe ich es gelesen von Ihnen. Was meinen Sie genau damit?
Wir haben das ja eben auch schon gehört, dass manche Personen vollkommen überrascht sind über die Trennung. Dass tatsächlich eine Unzufriedenheit seit langem besteht bei einem Partner, Partnerin und der andere Teil das nicht wirklich sozusagen als Bedrohung für die Stabilität der Ehe wahrnimmt. Also nicht so tatsächlich so ernst nimmt als etwas, was bedrohlich ist und dann aus allen Wolken fällt. Und wir sehen die Tendenz aus den bisherigen Studien, dass Männer überrascht sind davon, dass die Partnerinnen dann sagen, es reicht mir jetzt und ich gehe, nachdem jahrzehntelang könnte man sagen, auch es immer wieder Klagen gab, aber aus diesen Klagen keine Konsequenzen folgten.
Genau, so haben wir es auch gerade schon gehört, sowohl von Frau Döring als auch von Herrn Hoffmann. Schauen wir mal, Sie haben gerade gesagt, wir sehen unter den gesellschaftlichen Bedingungen, Frauen werden selbstständiger, werden selbstbewusster auch. Schauen wir mal auf die Babyboomer-Generation. Auch da haben viele ja noch das klassische Versorgermodell gelebt, also der Mann arbeitet und die Frau versorgt Haus und Kinder. Lässt sich denn sagen, ob da auch ein höheres Trennungsrisiko, so nenne ich es jetzt mal, bestehen wird mit zunehmenden Partnerschaftsjahren?
Naja, die Ehen, die jetzt 1980 geschlossen wurden, die sind ja jetzt schon im Höhenalter. Und das sind ja jetzt dann eben auch die Babyboomer, die in dieser Zeit geheiratet haben. Und die aktuellen sozusagen Trennungen nach 20, 25 Ehejahren, das sind sozusagen die Babyboomer.
Mhm. Aber die ganz
Mehrheitlich könnte man sagen.
Die Hörer sind um die 90, ne?
Genau.
Ja.
Mhm. Deswegen ist es eine gute Idee, da zu differenzieren. Das macht eben einen großen Unterschied, ob Trennung nach langjähriger Ehe bedeutet nach 25 Jahren oder nach 40 Jahren, was natürlich ganz andere Kohorten sind, die auch betroffen sind, auch im Umgang mit der Trennung, auch mit der Frage, wie stigmatisiert ist eine Scheidung nach langjähriger Ehe, was ja unterschiedlich ist für die Babyboomer im Vergleich zu denen, die jetzt sozusagen aus den früheren Geburtskohorten kommen.
Das heißt, das Stigma wird weniger sozusagen mit jüngeren Jahren.
Das Stigma wird weniger. Das legt die Vermutung nahe, dass das keine große Sache mehr ist für die Bewältigung einer Scheidung nach langjähriger Ehe. Und das ist aber nicht so. Also wir sehen, dass obwohl sozusagen Scheidungen ein gesellschaftlich weit verbreitetes Phänomen ist, ist es trotzdem ein sehr krisenhaftes Erleben und geht mit einer deutlichen Verminderung von psychischem Wohlbefinden und psychischer Gesundheit und auch körperlicher Gesundheit einher. mindestens vorübergehend.
Würden Sie denn jetzt von bei Thema späte Scheidung, späte Trennung von einem Trend reden oder werden wir sehen in den nächsten Jahren, eben weil das nicht mehr so ein Stigma ist für die jüngeren Generationen, dass wir dann diesen Trend wieder verlieren werden?
Das lässt sich heute noch nicht so wirklich gut abschätzen, wie die jüngeren Generationen damit umgehen. Vielleicht trennen die sich auch viel schneller. Wir hatten ja gesagt, dass es eine Variante ist, dieses langsame sich auseinanderleben. Das ist ein Grund für Trennung nach langjähriger Ehe. Es gibt aber auch eine Inkompatibilität, die schon immer bestand oder sich dann erst entwickelt. Und wir können es noch nicht ganz genau sagen, wie sich das in den jüngeren Generationen entwickeln wird. Wir haben, das zeigen die Jugendstudien, ja einen sehr hohen Wert von stabilen familiären Beziehungen, auch von stabiler Ehe bei den jüngeren Leuten. Und wenn Sie sich anschauen, sozusagen, wie werden Hochzeiten heute inszeniert, dann ist das ja schon tatsächlich sowas wie eine Art Gegenbewegung, ja, dass also die jüngeren Generationen tatsächlich dieser Heirat einen sehr hohen Wert beimessen. Und es ist natürlich so, dass das Bedürfnis nach sicheren Bindungen ein ganz grundlegend menschliches ist. Das wird sich auch nicht verlieren. Also wir sind ja Bindungswesen, ja, als Menschen. Also intime Beziehungen, feste, stabile Bindungen sind ein Grundbedürfnis.
Vielen Dank, Professorin Inken Lind von der TH Köln, mit ein paar Einschätzungen aus Forschungsperspektive auf die späte Scheidung. Danke, dass Sie kurz Teil dieser Sendung waren, Frau Lind. Und nach wie vor bei mir ist Dr. Gisela Hilgefort von der Beratungsstelle Pro Familie in Mainz sowie Robert Hoffmann, Leiter der Selbsthilfegruppe Aus der Traum aus Bonn, und Dorothee Döring, die mit ihrem Buch Späte Trennung selbstbestimmt durchstarten mit 50 plus helfen will, dass Menschen ja verstehen, wie es zu einer Trennung überhaupt gekommen ist. Frau Döring, dafür sind der Blick zurück und eine Analyse so wichtig. Welche Fragen muss ich mir oder sollte ich mir dann vielleicht auch stellen?
Ja, wir haben vieles schon gehört, was man sich fragen soll, nämlich an welchen Stellen ist es irgendwas in die andere Richtung gelaufen? In welchen Stellen haben wir uns voneinander entfernt? Was hätten wir tun können oder was muss ich in Zukunft tun, damit mir das Gleiche vielleicht in der nächsten Beziehung nicht passiert? Also man muss schon eine kritische Selbstanalyse machen und natürlich auch sich selbst mit einbeziehen, denn eine Partnerschaft scheitert ja nie an einem Partner. Es ist immer die Interaktion zwischen beiden.
Und wenn so eine Trennung relativ frisch ist, ist das weniger möglich, als wenn so ein bisschen Zeit vergangen ist, weil ja auch es eine Trauerbewältigung sozusagen ist, sich diese Phase der Loslösung sozusagen auszuhalten.
Ja, manche suhlen sich zuerst mal im eigenen Schmerz, aber das heißt, man muss ja in die Situation kommen, dass man praktisch sich neu orientiert, und dazu gehört eben auch, eine neue Bestandsaufnahme zu machen. Wo stehe ich jetzt und wie soll mein Leben in einem Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren aussehen?
Mhm. Herr Hoffmann, ist solch eine Analyse auch Teil Ihrer Gespräche in den Selbsthilfegruppen wahrscheinlich?
Mit Sicherheit, ja. Es ist allerdings so, wenn ein Partner jetzt zur Erkenntnis kommt, also eigentlich kannst du nicht weitergehen, dann ist der Punkt schon überschritten, wo man irgendwas machen kann. Also wir stellen dann fest, dass sowas wie eine Paartherapie und so weiter in den allermeisten Fällen nicht mehr funktioniert. Dass sie dann nicht, sie ist vielleicht sinnvoll, um sich dann sauber auseinander zu dividieren, aber der Punkt, wo dann die emotionale Bindung bereits verloren gegangen ist, der ist schon längst überschritten.
Frau Hilgefort, würden Sie dem zustimmen? Denn Sie sind ja bei Pro Familia sozusagen regelmäßig, gehe ich jedenfalls davon aus, auch von ein paar Mitpaaren konfrontiert, die vielleicht gemeinsam oder einzeln kommen und sagen, eigentlich überlegen wir gerade, ist eine Trennung richtig oder sollen wir zusammenbleiben?
Die Paare, die zu uns kommen, haben meistens schon die Absicht, zusammenzubleiben und dafür Unterstützung zu suchen, weil ja die meisten auch jünger sind und kleine Kinder haben. Aber als Beratungsstelle haben wir jetzt auch nicht so die Aufgabe, sehr ausführlich zu analysieren, wie es dazu gekommen ist. Aber es ist ganz wichtig, diesen Schritt auch innerhalb einer Beratungsstelle zu machen, damit die Partner überhaupt verstehen, wie sie an diesen Punkt kommen konnten. Ja, also wurde ja schon angesprochen, dass nicht einer schuld ist oder die Verursacherin oder der Verursacher der Situation, sondern dass beide gemeinsam an diesen Punkt gekommen sind, wo sich dann einer oder beide fragen, hat das noch für die Zukunft, ist das noch sinnvoll, dass wir zusammenbleiben? Und da ist es schon wichtig zu gucken, warum reagiert jetzt der eine in Konfliktsituationen immer so? Warum reagiert der andere darauf auf seine Art typisch? Was macht den einen allergisch? Und das hat seine Wurzeln bei beiden in der Kindheit. Das heißt, das hat gar nicht so viel mit dem aktuellen Partner oder der Partnerin zu tun, sondern mit mir, mit meiner Lebensgeschichte. Und das zu verstehen, das ist sozusagen der erste Schritt, um auch daraus zu finden. Also wenn Sie dann sagen, wir wollen diese Teufelskreise nicht mehr, wo wir uns uns dann gegenseitig durch unser Verhalten immer weiter anstacheln und verletzen und dann gar nicht mehr wissen, wie wir da rauskommen, sondern wir wollen da wirklich was verändern, dann muss man schon auch diesen Schritt machen zu verstehen, wie sind wir denn da hingekommen und was hat das für Gründe?
Herr Hoffmann meldet sich. Das ist ein Muster, ne? Dem Kommunikation, dem Paare folgen, die vielleicht Ursprünge in, wie wir gerade gehört haben, im Elternhaus, in der Kindheit, in der Jugend haben.
Ja, also mit Sicherheit kann man letztendlich alles auf die Jugend abschieben. Es ist so, ja, definitiv. Bei Männern ist die Frage, wie ist der ihr Gefühlsleben? Kommen sie wirklich dran? Wissen die, was sie wollen? Oder folgen sie jetzt einfach nur der Frau oder denken sie Happy Wife, Happy Life? Weil das ein ziemlich verbreitetes Lebensmodell ist letztendlich.
Das heißt, Sie haben festgestellt auch in Ihren Gesprächen, dass Männer sich schwerer tun damit, an eigene Emotionen und an eigene, ja, auch an die Kindheitsmuster heranzukommen?
Ja, das äußert sich dann in der zweiten Lebensstelle, Mitte 50. Wo dann das eigene Ego, das da ja unterdrückt worden ist, letztendlich ja zutage kommt, nach dem Motto, wo war ich denn? Ich habe die Familie versorgt, ich habe einen Urlaub bezahlt, ich bin von der Arbeit auf die Arbeit gegangen. Was bleibt denn für mich übrig letztendlich? Man darf nie vergessen, Kinderwunsch haben beide, insofern okay. Aber Kinder ist halt die größte Ego-Investition der Frau, nicht des Mannes zwangsläufig. Und Männer verwirklichen sich gerne anders, über einen Job, über die Aufgabe.
Frau Hegefort, würden Sie das so sehen, ähnlich?
Ich erlebe das nicht so. Also die Paare, die zu uns kommen, wir machen ja auch Kinderwunschberatung, da ist das schon so, dass das unterschiedlich sein kann. Also mal möchte die Frau mehr das Kind, mal der Mann mehr das Kind. Auch bei ungewollten Schwangerschaften, das kann ich jetzt so nicht bestätigen, dass das sozusagen Kinder der Ego-Trip von Frauen sind.
Und wie sieht's aus mit der Frage, die Männer sich ja durchaus auch stellen? Weil bislang hatten wir nur gehört, dass Frauen sich die Frage stellen, nach langen Jahren, denen sie Haus und Kind versorgt haben, was bleibt eigentlich, wo bin ich geblieben, was bleibt für mich? Jetzt hören wir gerade von Herrn Hoffmann, das ist im Grunde genommen die Frage, die Männer sich auch stellen, indem sie das Versorgermodell sozusagen bedient haben. Frau Hegefort. Kennen Sie diese Frage, die auch von Männern? Was bleibt für mich?
Ich denke da immer an so ein ganz junges Paar, die gerade das erste Kind bekommen haben und wo die Frau total genervt ist, dass sie nur noch zu Hause ist und nur noch nicht mehr rausgeht zu ihrer Arbeit und ihre Freundin trifft, sondern tatsächlich in der ersten Phase sich ausschließlich um Kind und Haushalt kümmert und den Mann beneidet, der jeden Tag rausgehen darf in Anführungszeichen arbeiten und danach vielleicht noch was unternehmen. Und dem Mann geht's genau andersrum. Ja, der sagt, sie kann den ganzen Tag zu Hause bleiben und das ist ja jetzt nicht so viel, was da irgendwie zu tun ist und das ist eine Phase, die geht vorbei. Also da sieht man schon das Risiko, dass sich das so von der Wahrnehmung her auseinanderentwickelt. Und da ist es halt ganz wichtig, dass die irgendwie in Verbindung bleiben und gegenseitig Verständnis dafür haben, dass jeder seinen Teil leistet und jeder das, was der andere macht, wertschätzt. Ja? Schwierig wird es halt dann, wenn das, was der andere macht, abgewertet wird. Und das ist nicht gut.
An dieser Stelle nehmen wir mit Herrn Schäfer einen Hörer mit rein aus Rheinland-Pfalz. Einen schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Nähe und Distanz ist Ihr Thema, wenn ich das richtig sehe.
Nähe und Distanz, ja, wie man will. Soll ich jetzt
Ja, erzählen
kurz
Sie
erzählen,
gerne, ja, wie Sie es machen.
Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin 54 Jahre, oder meine Frau und ich sind 54 Jahre verheiratet.
Herzlichen
und ich bin 15 und ja, danke, und ich bin 15 Jahre in Pension. Wir haben zwei erwachsene Kinder und vier Enkel als Hintergrund, haben aber festgestellt, nachdem ich 5 Jahre in Pension war, irgendwie funktioniert das nicht so richtig mit uns beiden, was jahrzehntelang funktioniert hat, vielleicht auch überdeckt wurde durch ja, Kinder, durch Beruf und schlag mich tot, durch Aufbau etc., haben wir dann festgestellt, also irgendwie, wir haben uns wegen Pillepalle jeden Tag irgendwie gezofft mit so Kleinigkeiten. Wo gehst du hin? Wir hatten doch vor, auf Gegenseitigkeit meine ich jetzt natürlich, ne? Putze die Füße ab. Ich habe mich dabei erwischt, ertappt, dass ich das Bad geputzt habe, obwohl ich gar keinen Schmutz gesehen habe, nur weil ich wusste, dass meine Frau es gerne hat, wenn ich auch das Bad mal richtig putze. Wobei ich kein Chauvi bin, ne? Das muss ich dazu sagen. Gut, was haben wir gemacht? Wir haben nach 5 Jahren Pension gesagt, so kann es nicht weitergehen und haben uns entschieden, weißt du was, wir trennen uns nicht, wir leben weiterhin zusammen, nur in getrennten Haushalten.
Ah ja, das heißt jeder...
Und getrennten Haushalten meine ich jetzt wörtlich. Also es ist nicht so, dass meine Frau meine Putzfrau ist und meine Wäsche wäscht und mich bekocht und so weiter. Das mache ich schon alles selbst. Aber wir sind jeden Tag eigentlich mehr oder weniger zusammen. Wie es sich ergibt, es gibt auch mal Tage, wo wir uns nicht sehen.
Aber Sie haben zwei Wohnungen, Herr Schäfer.
Wir haben zwei Wohnungen, ja.
Und wie nah beieinander sind diese Wohnungen?
Ja, so knapp einen Kilometer.
Mhm, das heißt, es geht schnell, dass man sich besuchen kann.
Ja, natürlich. Es ist auch so, dass, jetzt mit ein klein bisschen der Faden gerissen.
Ja, Entschuldigung.
Nee, brauchen Sie nicht entschuldigen. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Also ich sagte ja bereits, dass ich autonom bin. Also meine Frau nicht mein Dienstmädchen nach wie vor ist. Aber dass wir nur noch die schönen Dinge machen oder was wir glauben, was schöne Dinge sind. Und seitdem haben wir uns eigentlich nicht mehr ernsthaft in irgendeiner Form nur ansatzweise gestritten. Ne?
Das heißt, dass der ganze Alltagsstress, das der ganze Alltagsstress fällt weg.
Der fällt völlig weg. Ne? Natürlich muss ich dazu sagen, ich bin kein Geldsack. Das heißt also, meine finanziellen oder unsere finanziellen Möglichkeiten sind natürlich auch begrenzt. Und wenn man zwei getrennte Haushalte führt, dann ist natürlich teurer als ein Haushalt, muss
definitiv
man wissen. Ne?
Und was haben eigentlich Ihre Kinder?
Ja,
und Sie haben gesagt, Enkelkinder.
Das ist das Zweite, was ich sagen wollte. Kinder, Freunde, Enkel, da hat sich nicht ansatzweise irgendwas geändert. Also im Innenverhältnis.
Mhm.
Auch
also
in
sehen
den
Sie
Familien
beide?
Zusammentreffen und etc. Also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Wir haben gar keinen Bruch gehabt, nicht ansatzweise. Das wurde ja erstmal mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Mhm. Oh, ihr habt euch, ihr lebt jetzt nicht mehr zusammen, sondern getrennt. Aber wir sind ja, natürlich sind wir getrennt, aber nicht getrennt, so dass wir keine gegenseitige Wertschätzung mehr haben und uns auch nicht, wir machen ja auch noch Dinge gemeinsam.
Mhm.
Also insofern, gut, das ist vielleicht auch eine finanzielle Frage. Wir können es uns leisten, in Anführungsstriche mit dem Leisten. Wir müssen natürlich auch Abstriche machen, klar.
Ja.
Man kann nicht alles haben. Ne?
Auf was verzichten Sie denn dafür, wenn
zum Beispiel,
ich das fragen darf?
Ja, ich liege aber daran, für mich das Verzicht hört sich jetzt so ein bisschen merkwürdig an. Verzichten tue ich eigentlich nicht, weil ich bin... gehöre nie zu den Menschen, die gerne und weit und viel gereist sind. Meine Frau dagegen schon. Also ich reise jetzt, ob das jetzt ich mache, weil ich jetzt weniger Geld habe, weiß ich nicht. Aber das sind schon so kleine Verzichte, ne?
Mhm.
Oder ich reise jetzt anders, nicht? Aber meine Frau und ich haben ja ohnehin unterschiedliche Interessen. Meine Frau liebt die Berge, ich mehr die See.
Na, sehen Sie.
Und von daher, ne?
Ja, ich würde ganz gerne diese Idee von Beziehungsmodell ganz gerne in die Runde geben. Danke erstmal bis hierhin, Herr Schäfer. Frau Döring, diese räumliche Trennung kann natürlich erstens bringen, dass wir uns weniger auf der Pelle hocken, dann, dass wir uns vielleicht wieder füreinander interessieren, weil wir auch unterschiedliche Dinge machen. Was halten Sie davon?
Ja, in der Tat ist es eine gute Idee, aber man ist dann irgendwie auch privilegiert, wenn man das umsetzen kann. Denn stellen Sie sich vor, ein Ehepaar lebt oder ein Rentnerpaar lebt praktisch auf 2,5 Zimmern. Da kann man sich nicht ausweichen. Also wir leben, mein Mann und ich, wir leben auch in dieser privilegierten Situation, ein sehr großes Haus zu haben, wo jeder seine Rückzugsmöglichkeiten hat, die er nutzen kann. Wir müssen nicht zwingend immer zusammen sein. Wir können, wenn wir wollen, etwas zusammen machen. Wir machen etwas getrennt und wir haben gemeinsame Freunde, wir haben auch unterschiedliche Freunde und insofern sind das Freiräume, die man haben kann, aber dazu gehört es eben auch, dass man die finanziellen Möglichkeiten oder räumliche Möglichkeiten hat. Ist eine gute Idee, wenn man sich gelegentlich mal aus dem Weg gehen kann.
Mhm. Aber aus dem Weg gehen und Nähe und Distanz ist sicherlich ein großes Thema auch bei Ihnen, Herr Hoffmann, in den Gesprächen. Also die Frage von, wie viel müssen wir eigentlich als Paar zusammen machen, damit wir uns noch als Paar verstehen? Wie viel müssen oder sollten wir vielleicht auch mal getrennt machen, um uns gegenseitig auch wieder anregen zu können?
Ja, es wurde ja schon gesagt, die persönlichen Freiräume, die muss der Partner dem anderen gewähren. Und die sind sehr unterschiedlich. Allerdings brauchen wir auch Gemeinsamkeiten, ganz klar. Aber ich wollte auf einen anderen Punkt hinauskommen. Also ja, dieses genannte Lebensmodell eben ist sehr schön. Ich stelle aber fest, dass bei uns in der Gruppe oder allgemein es am Ende nur noch ums Geld geht. So, das heißt, man muss zwei Autos zahlen, zwei Immobilien, zwei Wohnungen, zwei Mieten, zweimal komplette Lebensunterhaltskosten und so weiter.
Wenn man sich dann tatsächlich trennt.
Wenn man sich dann tatsächlich trennt, aber auch wenn man das Modell wählt, dass man sagt, okay, wir möchten noch zusammenbleiben, dann wird man feststellen, dass das Leben wird verdammt teuer letztendlich.
Mhm. Herr Schäfer.
Ja, das ist schon richtig, was Ihr Kollege da gerade sagte. Das hatte ich auch eingangs gesagt.
Ja, dass Sie es
oder
jetzt privilegiert
sehen. Dass natürlich finanziell man ein bisschen sich strecken muss. Ne?
Mhm.
Aber das ist mir der Preis wert. Oder meine Frau auch. Wie soll ich es beschreiben? Die seelische Zufriedenheit, glaube ich, die kann man mit Geld gar nicht aufwiegen. Also ich würde sogar so weit gehen, wenn ich jetzt finanziell enger gestrickt, also ich bin kein Geldsack, ich wiederhole mich da. Aber wenn ich enger gestrickt wäre finanziell, mir würde wahrscheinlich auch ausreichende Wohntoilette mit Kochnische. Nur tatsächlich, um diesen täglichen Alltagsstress wie einer Ihrer Gesprächsteilnehmer gerade sagte, zu entgehen. Natürlich ist das ein privilegiertes Leben, das weiß ich sehr wohl. Ne? Mhm. Aber ich will jetzt keine Küchenpsychologie betreiben, aber wenn ich so durch die Gegend gehe, laufe, fahre, wie auch immer, und in die Gesichter vermeintlicher Ehepaare, älterer Leute schaue, ich sehe, ja, jetzt muss ich was ziemlich Dummes sagen wahrscheinlich, ich sehe selten in fröhliche Gesichter, ne? Entweder dackelt er hinter ihr, hinterm Einkaufswagen her, oder sie sitzen auf der Parkbank. Ja gut, man kann sie nach 50 Jahren Ehe nicht täglich irgendwas Neues erzählen. Aber so diese Leere, die manchmal so, ich meine, feststellen zu müssen, ich habe vielleicht auch Unrecht in großen Fällen, in großen Teilen, will ich. Und deswegen, das, was wir, meine Frau und ich, machen, das befreit uns irgendwie davon. Weil wir tatsächlich, wenn wir zusammenkommen, und ich wiederhole mich da täglich, dann ist nicht so, dass immer Halligalli ist, aber es ist eben ein schönes Zusammenkommen. Ja.
Herr Schäfer, vielen Dank, dass Sie Ihr Beziehungsmodell mit uns geteilt haben. Und Frau Dröhre möchte gerne dazu noch was sagen.
Das Modell nennt sich Living Apart Together. Das heißt also, es ist ein sehr beliebtes Modell, dass auch die geschiedenen Frauen oder getrennten Frauen, wenn sie jetzt in eine neue Partnerschaft eingehen, weiterhin praktizieren müssen. Die möchten ihre Freiheit und ihre Unabhängigkeit aufrechterhalten. Und deswegen ist es manchmal auch so, dass eben es schwierig wird, eine Partnerschaft zu führen, weil der Mann vielleicht das Zusammenleben wünscht, die Frau aber dieses Modell Living Apart Together. Und was ich noch dazu sagen wollte, war, warum klappt das bei diesem Ehepaar Schäfer so gut? Die haben sich ja nicht emotional getrennt, die haben sich räumlich getrennt und deswegen haben die auch keine, Aufarbeitungsarbeit zu leisten. Sie machen viele Dinge gemeinsam, machen das, was vorher gestört hat, getrennt und sind aber emotional miteinander noch verbunden. Und das ist ein großer Unterschied, als wenn ich merke, die Liebe ist zu Ende. Da haben wir keine Verbindung mehr.
Aber geht denn Trennung im Alter, frage ich mich dann an dieser Stelle, immer nur im Streit, wie wir es bisher besprochen haben, oder geht das auch im Einvernehmen?
Meistens geht es stumm. Das heißt, die Entwicklung läuft stumm. Und ich verweise auf Erich Kästners sachliche Romanze. Vielleicht kann man das nochmal sich vorstellen, wo die sich gegenüber sitzen im Café und merken, dass ihnen die Liebe abhanden gekommen ist, wie manchem ein Stock oder Hut.
Und wenn Sie jetzt mitreden möchten und sagen, da muss ich aber was dringend was zu sagen, dann nach den Nachrichten gerne unter 00800 4464 4464. Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Späte Trennung, wenn die Liebe im Alter endet. Unser Thema in der Lebenszeit heute.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Jahrzehntelang scheint alles in bester Ordnung. Mit einem großen Fest wird vielleicht noch die silberne Hochzeit gefeiert und dann plötzlich ist alles aus. Vielleicht macht ein Ehepartner Schluss, vielleicht stellen beide fest, dass es keine gemeinsame Basis mehr gibt. Späte Trennung ist unser Lebenszeitthema heute und mit in der Runde ist Robert Hoffmann, selbstgeschieden und Leiter einer Selbsthilfegruppe, Dorothee Döring, Konfliktberaterin und Buchautorin und Gisela Hilgefort von Pro Familia. Und direkt auch mit dabei ist Herr Skodowski. Und er erreicht uns aus NRW. Ich grüße Sie. Hallo, Herr Skodowski.
Ja, schönen guten Tag in die Runde.
Und Sie wundert ein bisschen, lese ich hier in der Mail, die Sie uns geschrieben haben, an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Sie haben uns angerufen. Entschuldigung, ne? Sie haben uns angerufen unter der 00800 4464 4464. Sie sagen, es wundert Sie eigentlich, dass die Menschen so lange zusammen sind. Warum wundert Sie das?
Weil sie ja doch Individuen sind. Sind ja keine Zwillinge. Und leben ja auch in ganz unterschiedlichen Habitaten, sagen wir mal. Also es sei denn, sie arbeiten vielleicht zusammen auf dem Bauernhof oder so. Aber normalerweise lebt ja jeder sein Leben, trotz dessen, dass sie eben verheiratet sind. Und deswegen finde ich es verwunderlich oder beeindruckend, Wenn eine Beziehung, was weiß ich, wie lange hält. Mhm. Also ich denke, das ist die Ausnahme.
Und finden Sie, dass das angestrebt?
Das wollte ich gerade sagen. Und das muss auch gar kein erstrebenswertes Ziel sein. Ich meine, ich glaube, es geht immer um den Einzelnen. Und wenn zwei miteinander was anfangen können und sich wirklich das Leben verzuckern, dann ist ja dagegen nichts zu sagen. Aber wenn mindestens einer keinen Spaß mehr daran hat und sozusagen auch nichts mehr zu flicken ist, da spricht ja so, Also man soll sich bemühen, meines Erachtens, aber doch bitte nicht quälen. Ja, also worum geht's? Geht's um die Beziehung oder geht's um die Menschen?
Mhm. Frau Hilgefort würde ich da gerne mit in die Runde nehmen von Pro Familia. Was Herr Skodowski da beschreibt, ist ja sowas, was viele Menschen auch als Lebensabschnittsgefährte bezeichnen.
Ja, das liegt natürlich auch daran, dass die Lebenserwartung heute viel früher ist als noch vor Jahrzehnten. Aber ich kann das schon nachvollziehen, oder ich glaube, ich kann es nachvollziehen, was ihn bewegt, dass das ja schon auch wirklich eine große Kunst ist, zwei ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten und Wünschen und Träumen und Vorstellungen und Wertvorstellungen über so eine lange Zeit irgendwie zusammenzuhalten.
Und trotzdem haben wir ja gehört, dass es tatsächlich die jüngeren Generationen genau danach streben, möglichst lange zusammenzubleiben, weil sie sich immer mehr auch für Hochzeiten entscheiden. Und wie wir gerade auch schon von Frau Inken-Lind gehört haben, die erzählt hat oder nochmal darauf verwies, dass Hochzeit im Moment auch was sehr groß gefeiert ist und einen großen Raum einnimmt bei der Planung von jungen Menschen.
Ja, das ist so für meine Generation, ich bin jetzt 60, schon manchmal ein bisschen befremdlich, was da heute aufgefahren und auch ausgegeben wird. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man dann auch die Statistiken kennt, dass das nicht in jedem Fall dazu beiträgt, dass das auch sicher hält. Aber zu dem Bedürfnis, warum sich zwei Individuen denn zusammentun, das wurde vorhin auch schon angesprochen, Menschen haben ein großes Grundbedürfnis nach Sicherheit und nach Bindung, nach Vertrautem. Gleichzeitig haben sie aber auch ein Bedürfnis nach Freiheit und Autonomie. Und das zusammenzukriegen in einer Beziehung, gerade dann, wenn auch es eine Familie ist. Das heißt, ich brauche Zeit für mich, ich brauche Zeit für die Partnerschaft, ich brauche Zeit für die Familie als Ganzes. Das ist wahnsinnig schwierig, dass da jeder zufrieden ist. Mhm. Und das ist tatsächlich was, wo man immer schauen muss, dass man das so für alle ungefähr in der Balance hält, dass nicht einer irgendwie hinten runterfällt.
Mhm. Das haben wir auch jetzt die Sendung über besprochen, Herr Skodowski. Wie ist es denn Ihnen bislang, wenn ich das frage, darf ergangen? Wie lange haben Ihre Beziehungen bislang so gehalten?
Ja, also ich lebe alleine und ja, maximal, glaube ich, 7, 8 Jahre. Ich habe auch 2 Kinder, mhm, zwei Müttern. Also
ist Ihnen das schwer gefallen, dann jeweils die Trennung? Das wäre ja vielleicht auch nochmal eine interessante Frage, weil wir auch viel darüber gesprochen haben, wie schmerzhaft es durchaus sein kann und wie viel da gerade mit Kindern auch auseinanderdividiert werden muss nach einer Ehe oder nach einer Partnerschaft.
Also ich finde jetzt, Ihre Diskussionspartnerin, die hat gerade was Interessantes gesagt mit der Sicherheit. Mhm. Also ich finde nicht, dass man eine Ehe oder eine Beziehung als Zuflucht interpretieren sollte. Also am liebsten wäre mir, wenn 2 souveräne Leute zusammenfinden und nicht, dass sich 2 finden, um sich irgendwie gegenseitig zu stützen oder abzusichern. Also das ist für mich überhaupt nicht der Punkt, um den es gehen sollte, sondern sie sollten einen Gewinn daraus ziehen, zusammen zu sein. Mhm. Ja, und mit dem Zusammensein keine Not stillen. Mhm. Das finde ich ja traurig, wenn das der Grund des Zusammenseins ist, weil man ohne den anderen zusammenbricht, um Gottes Willen.
Ja, Frau Döring, dieses auf Augenhöhe und da sollten sich 2 auch wirklich gleichwertige Partner begegnen, bestenfalls, wie Herr Skodowski da begegnet
ja.
ist. Aber das ist ja nicht immer der Fall.
Ja, die Faszination ist ja genau andersrum. Das heißt, wir in der Anfangsphase, wenn wir uns verlieben, verlieben wir uns ja in die Anteile, die wir selbst nicht haben. Mhm. Aber im Alltag müssen wir mit diesen Anteilen, die wir erst faszinierend gefunden haben, umgehen können. Also das ist natürlich die Schwierigkeit und die Anpassung. Es ist eine Anpassungsleistung, muss erfolgen. Und letzten Endes ist das Ganze nur zu machen mit ganz viel Wohlwollen und Toleranz. Und was ich auch noch sagen wollte, war, also es darf natürlich keine emotionale Abhängigkeit entstehen, auch in einer Partnerschaft. Bindung, alles gut und schön, aber es darf keine emotionale Abhängigkeit entstehen. Man muss emotional irgendwie auch noch ein bisschen autonom sein, trotz aller Bindung. Denn sonst ist es ein großes Problem, sonst kann man sich natürlich am Ende auch nicht lösen.
Mhm. Jetzt haben wir gerade von Herrn Skodowski gehört. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Skodowski, und dass Sie sich bei uns gemeldet haben. Auch gehört, dass da Kinder mit in den Beziehungen jeweils waren. Jetzt sind wir ja bei der späten Trennung, das heißt Kinder oder Enkelkinder, aber die Kinder sind definitiv ein wenig älter. Was bedeutet eigentlich so eine Trennung spät für die Kinder? Die haben ihre Eltern ja bis dato als Paar erlebt und vielleicht auch als Einheit.
Ja, die finden das überhaupt nicht lustig. Im Regelfall soll für die Kinder immer alles so bleiben, wie es ist. Für die Kinder ist es auch eine große Anpassungsleistung, sich an einen neuen Partner zu gewöhnen und an dessen Familie. Der kommt ja mit einem Hintergrund. Und da sind nicht alle besonders erfreut. Es ist für die Kinder die Eltern entscheiden sich, nochmal neu zu starten. Die Kinder müssen praktisch das billigend in Kauf nehmen oder versuchen, sich irgendwie einigermaßen anzupassen. Aber erwünscht ist das von den Kindern im Grunde fast nie. Ich habe das noch nie erlebt, dass Kinder applaudiert haben.
Mhm. Frau Hilgefort, da geht es ja, egal ob jung oder alt, dann auch um Loyalitätskonflikte, oder?
Ja, ich denke mal, wie es den Kindern damit geht, hängt entscheidend davon ab, wie das Paar damit umgeht. Wenn die Kinder schon erwachsen sind, haben sie durchaus Verständnis dafür und vielleicht auch selber schon Erfahrung gemacht, dass Beziehungen nicht ewig halten. Und wenn sie dann sehen, dass die Mutter, der Vater sich mit jemand anders oder auch alleine besser weiterentwickelt und glücklicher ist als vorher in der Ehe, dann sehen sie das nicht unbedingt negativ. Schön ist das natürlich nicht und immer eine Umstellung. Aber ich denke mal, wenn Eltern, die sich als Paar trennen, gut damit umgehen und den anderen nicht schlecht machen und nicht einen die ganze Schuld geben, dann kommen nämlich diese Loyalitätskonflikte für die Kinder, sondern sagen, wir als Erwachsene haben das so entschieden, wir können das auch gerne ein bisschen erklären, aber eigentlich ist es der ihre Sache und wir freuen uns, wenn wir weiter alle in guten Kontakt bleiben, dann ist das für die Kinder völlig in Ordnung.
Und wenn man das ganze Familiensystem betrachtet, sind ja auch dann Enkelkinder betroffen. Kennen Sie Enkelkinder oder erleben Sie Enkelkinder, die damit auch nicht besonders gut zurechtkommen, wenn Oma und Opa sich jetzt doch trennen?
Schlimm ist es halt immer dann, wenn gesagt wird, zu dieser Familie soll überhaupt kein Kontakt mehr bestehen. Ja, wenn die Kinder dann die Oma und den Opa, die sie kannten, nicht mehr sehen dürfen, weil es eine Trennung gegeben hat. Das ist schlimm für die Kinder. Aber solange alle irgendwie freundlich und vernünftig miteinander umgehen, kann das gut funktionieren, auch in ganz großen Patchwork-Familien.
Aus Hannover hat uns Jakob Zanke erreicht und er schreibt, meine Eltern haben sich nach rund 14 Jahren getrennt. Herr Zanke ist jetzt am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Zanke. Oder auch nicht? Wir versuchen es nochmal. Ja, jetzt können wir Sie hören. Herr Zanke. Ich weiß nicht, ob Sie die Einleitung, die ich kurz berichtet habe, mitgehört haben. Das heißt, Sie sind nicht mehr minderjährig gewesen.
Ich bin, meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich 14, meine Schwester 12 und haben dann die Scheidung. Ich bin Jahrgang 66, also das ist eine Weile her. Und da gab es auch noch eben ein anderes Scheidungsrecht. Da war man, glaube ich, schon bei der Zerrüttung, aber es ging ja auch ums Aufenthaltsrecht und so weiter. Und da hatte man hier in Hannover auch noch gar keine Erfahrung mit gemeinsamem Sorgerecht und so weiter. Auf jeden Fall haben unsere Eltern sich dann erst scheiden lassen, als das Gericht den Willen von meiner Schwester und mir nicht mehr widersprechen konnte, bei unserem Vater zu bleiben, der eben auch die Scheidung forciert hat, weil ein Zusammenleben mit unserer Mutter aufgrund ihrer psychischen Krankheit einfach nicht mehr möglich war. Mhm. Aber das Interessante ist eben, dass sich meine Eltern dann besser verstanden haben hinterher, nach der Trennung und der Scheidung und bis zum Tode meines Vaters eigentlich gut befreundet geblieben sind.
Das heißt, so wie Frau Hilgefort es sagt, wenn dies dann die Eltern es gut hinbekommen, dann ist es für die Kinder vielleicht auch, ein Ticken einfacher.
Ja, also es ist so, dass ich sogar damals also durch die Weltgeschichte gelaufen bin, weil man natürlich von allen möglichen Seiten bedauert und ach je und überhaupt und gerade Lehrer sind da ja dann auch noch also irgendwie dann dabei und fragen, wie geht's dir denn und so weiter. Und ich dann immer ganz trocken gesagt habe, das hätten meine Eltern mal schon ein paar Jahre früher tun sollen. Hätte uns allen großes Leid erspart.
Das heißt, Sie waren auch erleichtert, als die Trennung dann kam?
Sehr. Mhm. Ja, also ich habe ernsthaft überlegt, also mich über das Jugendamt in ein Kinderheim oder sonst wo einweisen zu lassen. Das war also ertragbar.
Und wie haben Ihre Eltern das dann hinbekommen? Weil es ist ja einfach zu sagen, wenn es gut geht, dann und die Eltern es gut miteinander Trennung hinbekommen. Was heißt das konkret? Also an welchen Stellen würden Sie sagen, das war zum Beispiel was mir als Kind diese Trennung erleichtert hat, beziehungsweise das Akzeptieren dieser Trennung?
Uns als Kindern hat es erleichtert, dass die Eltern auf jeden Fall uns die Entscheidung überlassen haben. Das heißt, wurden dann irgendwann vor die Situation gestellt, die Eltern trennen sich, bei einem könnt ihr bleiben und der andere zieht aus. Mhm. Und jetzt entscheidet euch mal.
schwere Situationen. Dann habe ich vorgelegt und meine Schwester hat nachgezogen und wir haben uns beide für unseren Vater entschieden. Das war dann sehr hart für unsere Mutter natürlich. Das Schöne ist allerdings, und das ist auch das Wichtige, was ich dazu beitragen möchte, egal wann man sich trennt und wie man sich trennt. Und als Scheidungskind ist man dann ja sofort Scheidungsexperte bei allen möglichen Menschen. Der gute alte Wort Anstand.
Mhm. Was heißt das für Sie?
Dass man anständig miteinander umgeht, dass man sich nicht also irgendwie die ganzen gegenseitigen Vergehen oder angeblichen Vergehen der Vergangenheit an den Kopf wirft, dass man auch nicht irgendwelche finanziellen Spielchen betreibt, irgendwelche Gelder versteckt oder Ähnliches tut, sondern anständig und ehrlich miteinander umgeht, so dass man sich am Ende in die Augen schauen kann und sagen kann, ja, das war's dann jetzt wohl und ich wünsche dir noch ein schönes Leben, was meine Eltern übrigens beide, jeder für sich dann auch hatten.
Mhm. Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, dass Sie nach der Scheidung ein besseres Verhältnis hatten, Ihre Eltern. Frau Dröhring, wie kann man denn gut klären, wie es dann im Familienleben weitergeht? Also mal abgesehen davon, wo die Kinder dann bleiben. Aber auch bei später Trennung ist das ja nicht mehr dann unbedingt Thema. Aber sowas wie Geburtstage, Hochzeiten, Weihnachten steht ja trotzdem vor der Tür.
Ja, also solche Dinge bleiben und das kann man nur praktizieren, indem man eine offene, wohlwollende Kommunikation pflegt. Da muss man auf jeden Fall wohlwollend sein, man muss anständig miteinander kommunizieren und man muss also den Kindern und auch den Enkeln Freiräume lassen, denn für die hat sich ja nichts verändert. Die lieben ja ihre Eltern nach wie vor und die Eltern haben sich getrennt, aber sie haben sich nur als Paar getrennt und Eltern bleiben sie ja immer. Das muss man sich vielleicht auch in dem Zusammenhang immer wieder bewusst machen. Und den meisten Leuten ist das nicht bewusst, sondern die sehen in dem Moment ihre eigene Verletztheit und übertragen diese Verletztheit auf ihre Kinder oder Enkel. Und das ist natürlich kein guter Weg. Wichtig ist, wenn man in Zukunft gemeinsame Feste feiern möchte, muss man praktisch den Weg des Wohlwollens gehen.
Mhm. Den Weg des Wohlwollens. Ja, Zenkler. Zanke, Entschuldigung.
Ja, das wollte ich gerade noch mal genau das beitragen. Also wir haben noch versucht, Familienfeste zusammen zu feiern. Das war dann leider auch irgendwann nicht mehr möglich, aber es ist auf jeden Fall so, dass also unsere Eltern in allem, was uns Kinder betraf, in jedem Fall an einen Strang gezogen haben. Da hat es nie irgendeinen Streit gegeben, sondern sie haben immer an einen Strang gezogen, auch als es dann um Finanzielles ging, wie wer finanzierte nun die ausgezogenen Kinder und Ähnliches. Das ist alles immer glatt und sauber gelaufen. Mhm. Und im Endeffekt ist es dann eben halt sogar noch gut gelaufen, als meine Mutter das zweite Mal geheiratet hat. Mhm. Einen großartigen Menschen. Auch da hat man dann sich noch auf Feiern gesehen. Und man hat sich jetzt nicht umarmt und gebusselt, aber es ging alles wirklich. Ich sage immer wieder Anstand, Anstand, Anstand und Würde.
Vielen Dank, Herr Zankel, dass Sie sich bei uns gemeldet haben und Teil dieser Sendung waren. Und als nächstes nehmen wir einen Hörer mit rein, der gerne anonym bleiben möchte, aber aus NRW uns anruft, weil wir gerade auch das Ökonomische, das Finanzielle nochmal in den Blick genommen haben. Das ist auch Teil Ihrer Hörerzuschrift gewesen. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Sie haben sich getrennt, nach 36 Jahren scheiden lassen. Sie sind 72, wenn ich das sagen darf. Und bei Ihnen war es tatsächlich auch so, dass es erhebliche finanzielle Folgen hatte, diese Trennung.
Ja, das liegt daran, also ich meine, nach so langer Zeit habe ich natürlich längst meinen Frieden damit gemacht, aber anfangs war es ein bisschen schwierig. Das war irgendwie so, ich bin selber Familienrichter gewesen und kriegte die Familiensachen ausgerechnet dann, als meine Frau sich von mir trennte. Das war schon ein bisschen tricky, aber dann kam eben der Versorgungsausgleich dazu. Und wenn man 36 Jahre verheiratet ist, dann ist das schon eine erhebliche Summe. Mhm. Und ich bin gar nicht böse darüber. Meine Frau hat halt die Kinder erzogen, hat weniger gearbeitet als ich. Das ist richtig, dass das so läuft. Nur, dass der Staat sich dann auf der Tasche zieht, solange die Frau nicht in Rente ist, dann halte ich für ein Ding, was ich habe es nicht verstanden. Ich habe auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nie richtig verstehen können, wie sowas ging. Früher gab es das Rentnerprivileg und das ist seit der Familienrechtsreform 2009 gibt es das nicht mehr.
Ja, erklären Sie kurz, nehmen Sie uns kurz alle mit, was der Versorgungsausgleich seit 2009 dann bedeutet.
Der Versorgungsausgleich, das ist ja so, grundsätzlich werden die Versorgungsansprüche der Ehegatten, die werden, also dann, man erwirbt während der Ehe
Rentenanwartschaften
und die werden dann bei der Ehe quasi ausgeglichen.
Also sie werden zusammengerechnet und dann nochmal geteilt, ne?
Richtig, die werden dann geteilt und da ich nach Steuerklasse 3 besteuert wurde, meine Frau nach 5, habe ich natürlich erheblich mehr verdient und deshalb auch der Versorgungsausgleich erheblich höher und nach 36 natürlich besonders hoch. Und das wurde früher, gab es das Rentnerprivileg, das bedeutet, der Rentner hat das Geld, solange die Frau es nicht bekam, bekommen. Mhm. Mittlerweile ist es so, das Rentnerprivileg ist aufgehoben worden durch die Familienrechtsreform. Und das heißt also, solange die Frau nicht auch in Rente ist, kriegt die das ja nicht. Die kriegt das erst, wenn die Rente kriegt. Und das heißt, die ganze Zeit zieht sich der Staat auf die Tasche, ohne dass ich da einen Grund für finde.
Hat das denn Auswirkungen dann auch für ihr Leben, für den Lebensstandard, den wir diese Stunde auch schon mal angesprochen hatten, gehabt?
Ja, ich meine, ich frage da so ein bisschen auf hohem Niveau, das finde ich jetzt alles nicht ganz so tragisch. Ich finde nur den Umstand als solches nicht so toll. Ne? Also wir haben unser Haus verkauft. Was soll ich alleine mit so einem großen Haus? Also sind so Dinge, die natürlich, ich wohne in einer etwas kleineren Wohnung, die immer noch groß genug ist. Also ich klage auf hohem Niveau, das ist alles nicht so schlimm. Aber wie gesagt, die Tatsache als solches, dass der Staat meint, sich das Geld selber nehmen zu können, die werde ich nie verstehen. Die habe ich als Familienrichter nie verstanden und konnte das meinen Leuten, die da unten saßen, die scheiden, musste auch nicht erklären. Ich habe nur gesagt, das ist so und ich kann nichts dran ändern.
Ja, da können wir an dieser Stelle auch nichts dran ändern, aber der Punkt ist, glaube ich, definitiv angekommen. Für manche Paare bedeutet so eine Scheidung aber auch durchaus Altersarmut, Frau Döring. Sie wägen in Ihrem Buch auch sehr klar ab, trennen wir uns nur oder lassen wir uns tatsächlich scheiden, denn da gibt es ja Unterschiede und viel zu bedenken.
Ja, das hat man auch, das sieht man immer häufiger, dass die Paare, die sehr, sehr lange miteinander verheiratet waren, dass die sich dann wirklich nur trennen und nicht scheiden lassen, rein aus finanziellen Gründen, aus steuerlichen Gründen, aber auch um praktisch auf eine gute Art und Weise überleben zu können. Also das ist tatsächlich dann auch bei den älteren Paaren der Fall, dass die dann eben nicht mehr in die Scheidung gehen, weil sie ja auch nicht unbedingt beabsichtigen, nochmal zu heiraten. Wenn, dann gehen die Partnerschaften ein, Lebenspartnerschaften ohne Trauschein und deswegen können die trotzdem versorgt bleiben. Außerdem bleibt ja auch die Rente erhalten. Die Frauen, die vielleicht zur längere Zeit in der Familie zu Hause gearbeitet haben und eben nicht berufstätig waren. Die bekommen ja auch im Grunde sehr viel weniger Altersrente. Und sollte der getrennt lebende Partner sterben, würden die ja auf jeden Fall die Rente bekommen. Das ist ein finanzieller Aspekt, den darf man nicht unterbewerten.
Und neben diesem ökonomischen haben Sie jetzt so ein bisschen schon angerissen den Blick nach vorne, den ich kurz nochmal am Ende sind wir fast diese Sendung nochmal machen würde und wagen würde. Nach einer Trennung, wie geht's dann weiter, Frau Hilgefort von Pro Familie in Mainz. Sie haben uns im Vorfeld gesagt, eine Trennung, auch eine späte, muss nicht nur Scheitern bedeuten. Das ist jetzt hier auch ein paar Mal schon durchgedrungen, sondern kann eben auch Startpunkt sein, und zwar für Entwicklung. In welche Richtung kann diese Entwicklung dann gehen, gerade bei später Trennung?
Ja, wenn ich so ab 50 oder 60 oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, mir darüber Gedanken mache, was möchte ich mit dem Rest meines Lebens machen? Was möchte ich vor allen Dingen nicht bereuen, dass ich es nicht gemacht habe, wenn mein Leben mal zu Ende ist? Dann haben viele Menschen noch Träume oder Vorstellungen, die sie die ganze Zeit vorher nicht verwirklichen konnten. Und da kann es dann halt möglich sein, dass man das mit dem Partner oder der Partnerin zusammen macht. Aber es kann sich auch herausstellen, dass das mit diesem Menschen, mit dem man jetzt eine lange Zeit des Weges zusammengegangen ist, nicht geht und dann alleine das macht. Und das kann, auch wenn eine Trennung immer auch mit schmerzhaften Erfahrungen verbunden ist, kann es doch dann eine große Befreiung sein und einem nochmal ganz neue Perspektiven und Lebensfreude eröffnen.
Aber Sie haben gerade dieses Alleinsein angesprochen, was für viele sicherlich auch erstmal eine Hürde ist. Herr Hoffmann, würde ich ganz gerne fragen, bei Ihrer Selbsthilfegruppe, da geht es ja sicherlich auch darum, soziale Kontakte zu knüpfen, denn mancher oder manche ist darauf angewiesen, jetzt nochmal, auch was das angeht, nochmal einen neuen Freundes-, Bekanntenkreis sich zu erschließen.
Ja, sind meistens immer diese drei Punkte. Einmal natürlich der finanzielle Aspekt, dann die Komfortzone und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Angst vor dem Alleinesein. Und da muss man halt nach einer Trauerphase und nach einer bestimmten Phase dann wirklich, ich sag mal, knallhart die Opferrolle ablegen und dann aktiv in die Gesellschaft wieder rausgehen. Es gibt sehr gute Freizeitportale, es gibt sehr viele Netzwerke im Bereich Selbsthilfe und so weiter. Und da kann man die ersten sozialen Kontakte wieder knüpfen, um wieder ins Leben zu kommen.
Ja, Frau Döring, was würden Sie jemandem raten, der sagt, ich habe mich jetzt getrennt, ich habe vielleicht auch akzeptiert, dass es diese Trennung gibt, ich will einen Neustart, aber wie schaffe ich das? Gerade so mit 70, 75, sagen wir mal.
Ja, die meisten sind ja erstmal ganz froh, die fühlen sich vielleicht auch befreit. Wenn sie vorher sich praktisch eingeengt gefühlt haben, fühlen die sich zunächst mal befreit. Und irgendwann gefällt ihnen vielleicht sogar das Leben allein. Allein zu leben heißt ja nicht allein zu sein. Wenn man also um sich herum genügend Netzwerke geschaffen hat, empfindet man ja das nicht, das Alleinsein. Man ist ja nur, man lebt allein, aber man ist nicht allein. Und deswegen kann ich nur alle dazu ermutigen, Netzwerke zu bauen. Für die Zeit, wann man sie braucht. Man muss darauf zurückgreifen können und man muss sie sich vorher gebaut haben. Mhm. Im Grunde ist das auch die beste Methode gegen Einsamkeit.
Mhm. Aber wenn ich das vorher nicht getan habe, dann muss ich neu
anfangen. Muss man auch, es gibt ganz viel, was man machen kann. Es gibt also so viele Vereine und Möglichkeiten, auch ehrenamtlich sich einzubringen und darüber auch über die gleichen Dinge, die einem wichtig sind, wieder Leute zu finden, die die gleiche Kragenweite zu haben und so weiter. Also da gibt es ganz viel, was man machen kann im Freizeitbereich. Und es gibt eben, wie Herr Hoffmann schon sagte, ganz viele Portale, wo man auch finden kann, wo die Leute sich finden, die letzten Endes so ticken wie man selbst.
Und das nehmen wir jetzt als Schlusswort heute. Dankeschön an die Runde. Späte Trennung, die Lebenszeit war das mit Gisela Hilgefort von Pro Familia aus Mainz, Dorothee Döring und Robert Hoffmann hier im Studio. Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer, die mitgemacht haben. Und nächste Woche, da laden wir Sie ein zum Austausch zu diesem Thema. Sommerzeit, Ferienzeit und viele freuen sich auf die Erholung, das Abschalten. Aber so manchen lässt eben der Berufs- und Alltagsstress nicht einfach los. Nur mal kurz die Mails checken. Wie machen wir eigentlich richtig Urlaub? Das ist das Thema der Lebenszeit in der kommenden Woche. Und Sie können uns jetzt schon zu diesem Thema schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wie schaffen wir es mal richtig Pause zu machen? Vielleicht haben Sie gute Ideen. Ich bin Stefanie Gebert. Danke fürs Zuhören. Bis hierhin. Tschüss.